Herzlich willkommen bei den Bergischen Machern, dem Wirtschaftspodcast der Bebol Mediengruppe, Remscheider Generalanzeiger und Solinger Tagblatt. Mein Name ist Sven Schlikowa, ich bin Wirtschaftsredakteur beim RGA. Und wie sich das für einen Verlag gehört, der in beiden bergischen Großstädten, nämlich Solingen und Remscheid, erscheint, haben wir heute ein städteübergreifendes Thema. Ich begrüße zwei Gesprächspartner, Thomas Pauli, der Inhaber von Edeka Pauli in Solingen, und einen seiner beiden Söhne, den älteren, glaube ich, ne? Marcel Pauli. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo zusammen.
Jetzt wird sich der geneigte Zuhörer denken, hä, städteübergreifend? Warum städteübergreifend? Weil sie sind ja in Solingen aktiv und das wird auch in Zukunft so bleiben, aber in nicht allzu hoffentlich ferner Zukunft kommen sie auch nach Remscheid. Seit einem guten Jahr steht fest, sie werden den Edeka-Markt im Untergeschoss des Allee-Centers betreiben. Vielleicht eine kurze Vorgeschichte für alle Nicht-Remscheider. Das Allee-Center, eines der ältesten und größten Einkaufszentren in der Region. Das Untergeschoss ist seit, ich glaube, 2,5 Jahren verwaist. Da war der Realmarkt drin, der eben auch die Lebensmittelversorgung der Remscheider Innenstadt sicherte. Und seitdem ist da Mau. Und seitdem wartet eigentlich ganz Remscheid da drauf. Jetzt hat die Tage schon der Aldi eröffnet, das wird ihr Nachbar. Da kommt dann später auch noch ein TK Maxx hin, der rettet uns jetzt bei der Lebensmittelversorgung nicht. Aber sie sind dann demnächst da. Wir werden da sicherlich gleich über den Remscheider Markt nochmal reden, aber die wichtigste Frage vorneweg, wann geht's los in Remscheid?
Ja, also einen ganz genauen Zeitplan können wir leider noch nicht bekannt geben, aber wir tendieren Richtung Mai, dass wir im Mai eröffnen können in voller Pracht.
Wir haben im Vorgespräch und kurz darüber unterhalten, der Aldi hat jetzt kurz um aufgemacht, und wenn das, was da los war, erahnen lässt, wie sehr Remscheid auf Edeka Pauli wartet, dann kann man, glaube ich, mit Gewissheit sagen, die Leute freuen sich auf sie. Wir würden auch gleich noch sicherlich über den Solinger Markt, ihr Stammgeschäft, sprechen. Ich würde mit einem anderen Thema anfangen, was im wahrsten Sinne des Wortes naheliegender ist, nämlich wir befinden uns mitten in der Vorweihnachtszeit. Der Podcast wird immer ein bisschen später veröffentlicht, als wir ihn aufnehmen, aber auch jetzt sind es nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Wie ist es bei Ihnen? Also herrscht schon Panik oder bricht die erst am 23. aus?
Nee, also Panik herrscht absolut nicht. Ich hoffe, dass wir gut vorbereitet sind. Es sind immer ein paar hektische Tage dabei, aber letztendlich sind wir es gewohnt und wir freuen uns selber darauf.
Das beantwortet schon eine Frage, die ich auch gestellt hätte. Ist es für Sie eher eine umsatzreiche Zeit, auf die Sie sich freuen, oder ist das nackter Stress und Sie sind froh, wenn Heiligabend die Nummer vorbei ist?
Nee, natürlich ist es Stress, aber ich denke, wir und auch der Großteil unserer Mitarbeiter, die wissen, was auf einen zukommt. Ja, da ist eine Urlaubsplanung angepasst, wir sind voll besetzt, sodass das nicht so doll zu lassen des einzelnen Mitarbeiters kommt, aber natürlich ist deutlich mehr zu tun. Aber wie gesagt, wir kennen das Spiel und wir sind da, denke ich, ganz gut gewappnet. Natürlich kommt man zeitweise an seine Grenzen. Ja, wenn alle Kassen geöffnet sind, sind alle Kassen geöffnet und dann ist auch irgendwann Ende. Und da wird es auch zu der einen oder anderen Wartezeit kommen, gerade ganz knapp vor den Feiertagen. Aber wir machen da, glaube ich, immer das Bestmögliche raus, um den Kunden auch weiterhin dann angenehmes Einkaufserlebnis zu bieten.
Spürt man das denn jetzt schon am Markt oder im Markt oder passiert das wirklich erst 2-3 Tage vorher?
Nee, es ist wirklich so, dass sich das Einkaufsverhalten verändert hat und der Kunde wirklich im Vorfeld seine Produkte schon zu Hause hat.
Ja.
Also natürlich ist, wie gesagt, so diese Endphase ist immer nochmal so der richtige Endsport, da wo auch der 100-Meter-Läufer nochmal richtig Gas gibt. Und ähnlich ist es bei uns auch. Das Ganze zieht im Dezember an. Es kommt dann so der erste Rutsch, wenn die Nikolauszeit kommt. Ist so der erste Boom da. Dann kommt nochmal eine ganz kleine Erholungsphase unsererseits für uns. Ja, und dann geht es halt voll drauf zu zum Weihnachtsgeschäft.
Jetzt sind Sie seit Ihrer Ausbildung im Lebensmitteleinzelhandel. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Leute immer vor Feiertagen ausrasten?
Nee, eine Erklärung gibt es dafür nicht, aber man muss sich natürlich auch denken, es fehlt irgendwo ein Tag, Weihnachten teilweise 2 oder sogar 2,5 Tage, und den Kunden Anstrom dann auf einen Tag irgendwo zu legen, ja, das gibt natürlich Engpunkte.
Also im Endeffekt verdichtet es sich
nur. Ja, genau.
Aber natürlich, was Sie sagen, wenn voll ist, ist voll, und dann hilft nur noch Verständnis füreinander, oder?
Ja, also Verständnis, Ruhe. Ich denke auch, dass der Großteil der Kunden weiß, was auf sie zukommt, gerade wenn man an den letzten Tagen vor den Feiertagen hier ist. Wir laufen dann auch gerne mal durch den Markt, verteilen vielleicht ein bisschen Schokolade oder so, dass der Kunde einfach ein bisschen gute Laune hat. Aber der allergrößte Anteil der Kunden ist da auch wirklich gut drauf. Die wissen, was auf sie zukommt. Und die wissen ja auch, warum sie sich antun, sage ich jetzt mal, weil jeder möchte irgendwo einen schön gedeckten Weihnachtstisch haben. Und dann ist man da auch bereit, an diesen Tagen halt mal ein bisschen Wartezeit mit einzukalkulieren. Also von daher würde ich auch sagen, dass da die Erfahrungen oder die wir gemacht haben, eigentlich durchweg positiv sind.
Ja. Ich habe vor einem Jahr ziemlich genau einen Podcast aufgenommen mit Uwe Heinhaus. Uwe Heinhaus ist Spielwarenhändler in Hückeswagen. Das ist deswegen bedeutend, weil in ganz Remscheid, gerade vom Wald Wipper führt, gibt es keine Spielzeuggeschäfte. Deswegen ist der quasi so für die Region der Spielwarenhändler. Und der war auch vor Weihnachtszeit. Und Sie können sich vorstellen, Spielwarenhändler und Vorweihnachtszeit. Das ist interessant. Und dann berichtete er mir, dass das für ihn eigentlich fast ein Jahr vorher beginnt. Dann ist er in Nürnberg auf der Messe und dann musste er schon überlegen, was denn ein Jahr später die Kinder kaufen werden oder besser gesagt deren Eltern. Das ist bei Ihnen so viel anders nicht. Ne? Ich glaube, zumindest die Süßwaren, der Vertreter kommt im Sommer in kurzer Hose und verkauft Ihnen Dominosteine, oder?
Ja, also genau. Ich wollte gerade sagen, wir können es jetzt auch umdrehen. Ich warte eigentlich schon auf die Osterbestellung. also tatsächlich Mai, Juni rum werden dann die Weihnachtsmänner und eigentlich das gesamte Schokoladen-Süßwarenbereich für das Saisongeschäft bestellt. Die ganze Ware wird dann vorproduziert. Und da sind alle irgendwo schön im Urlaub, liegen vielleicht am Strand und wir gucken, welche Nikoläuse wir bestellen. Das ist richtig. Ne, und das, was man dann kurz vor knapp macht, sind dann wirklich nur noch die frische Artikel. Mhm. Aber sonst, klassische Weihnachtssüßware beschäftigen wir uns im Hochsommer mit.
Gibt es eigentlich Trends? Weil ich komme jetzt wieder auf den Spielwarenhändler zurück. Klar, ne, da läuft irgendwie Mensch ärgerlich, läuft immer. Aber der muss halt wissen, welche Playstation-Spiele er da hat oder dergleichen. Gibt es das im LEH auch, Weihnachtstrend? Oder sagen immer alle, oh, wir machen was Besonderes und dann kaufen sie doch wieder Raclette-Käse und Schweinefilet?
Also im Lebensmittelhandel würde ich schon sagen, dass es relativ stabil ist. Mhm. Sicherlich kommt auch immer wieder mal irgendetwas Neues dazu. Aber es gibt ganz klare Schwerpunkte und deshalb können wir uns verhältnismäßig gut darauf einstellen.
Aber das heißt, unter Heiligabend, unter Weihnachtsbaum, die Leute essen im Prinzip seit Jahren das Gleiche?
Ja, nur jeder eben was anderes.
Ja, ne? Ja klar.
Also bei dem einen ist es wirklich so das berühmte Kartoffelsalat mit Würstchen und bei dem anderen ist halt groß aufgetafelt von der Gans über den Rotkohl bis zu den Klößen mit einem Nachtisch und.
Ja.
Also wirklich quer durch.
Okay. Wie ist das organisatorisch? Sie haben das gerade schon mal angedeutet, da ist Urlaubsschwere. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Sind Sie häufiger, noch häufiger und noch länger hier? Scheren Sie zusätzlich Personal ein? Haben Sie Aushilfe, Urlaubssperre? Was bedeutet organisatorisch der Dezember, so ab Mitte Dezember für Sie?
Also bei uns ist es wirklich so, dass im Dezember eigentlich kein einziger Mitarbeiter Urlaub hat, sodass alle Mann an Bord sind. Und wenn man das mit dem Jahr untereinander vergleicht, dann sind kontinuierlich 7, 8 Köpfe aus dem Marktbereich irgendwo nicht zur Verfügung, weil sie im Urlaub sind.
Über wie viele Mitarbeiter reden wir bei Ihnen hier im Solinger Markt?
Auf über 100.
Das ist einiges, ne?
Genau.
Deswegen fehlen dann auch immer 6 oder 7.
Genau.
Aber im Dezember müssen die hier sein.
Genau, da ist wirklich alles, was Hand und Fuß hat, dabei.
Und das ist aber nicht nur, die sieht man natürlich an den Kassen und die sieht man an den Regalen, aber was man immer gerne vergisst, da gehört auch ganz viel Arbeit zu, die der Kunde nicht sieht. Weil sie natürlich auch mehr Ware angeliefert bekommen, wenn sie mehr Ware verkaufen. Ne?
Genau, der erste Mitarbeiter morgens früh, der ist um 4:45 ist der da und dann geht's los.
Ich würde gerne mal, Herr Pauli Senior, zu Ihrer, da kommen wir nämlich auch zu diesen Arbeitszeiten, zu Ihrem Werdegang. Also Sie haben bei einem Edekaner gelernt, dann kommen ein paar andere Sachen und dann haben Sie sich 2013 mit der Eröffnung des Hofgartens hier auch selbstständig gemacht. Erzählen Sie mal so ein bisschen über Ihren Werdegang und mich würde vor allen Dingen interessieren, was hat Sie am LEH gereizt und warum sind Sie immer noch da?
Ja, was hat mich gereizt? Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich eigentlich in den Beruf reingestolpert. Damals mit 16 Jahren. Und dann hat es eigentlich so in der Ausbildung angefangen, dass man einfach irgendwo einen richtig intensiven Bezug zu dieser Sache bekommen hat. Und von jungen Jahren an war mir eigentlich klar, ich möchte irgendwann in eine Führungsposition rein. Und habe das dann im Grunde genommen ab meinem 23. Lebensjahr auch so ausgeübt. Und über Jahre im Grunde genommen im Regiebereich
bei der Edeka gearbeitet. Da waren Sie angestellter Marktleiter
oder
irgendwas dergleichen, ja.
Genau, halt bis, letztendlich bis zu einer Marktgröße irgendwo von 5000 Quadratmetern Markt geleitet. Und wie dann 2013 für mich die Möglichkeit der Selbstständigkeit sich geboten hat, brauchte ich keine einzige Nacht, sondern konnte sofort ganz konkret sagen, ja, Bingo, das ist es. Und das ist halt ein Heimspiel auch gewesen, von daher war die Entscheidung relativ kurz und knapp.
Zu der Selbstständigkeit oder zu der Entscheidung komme ich gleich nochmal. Ich würde aber eine Frage noch vorweg schicken. Wo liegt denn das Besondere? Also wenn Sie jetzt, Sie sind damals reingestolpert, das war vielleicht dann nicht ganz so eine bewusste Entscheidung. Aber wenn Sie heute jemandem erklären müssten, warum ist das cool? Warum willst du das machen?
weil jeden Tag irgendwo eine andere Herausforderung vor einem steht. Das ist, wenn man überlegt, mit wie vielen Menschen man konfrontiert wird. Man muss sich auf jeden Menschen individuell einstellen. Man hat immer wieder irgendwo Herausforderungen, weil Sortimente sich permanent ändern. Es kommen Trendartikel dazu und es ist einfach irgendwo immer Leben da. Es ist einfach Leben pur.
Man sagt ja auch gerne, ich mache was mit Menschen. Das machen sie auf jeden Fall. Ne? Also Menschen haben es genug immer. Die Frage zu der Selbstständigkeit, die ich mir als Angestellter, Redakteur gestellt habe, warum bindet man sich das ans Bein? Also Sie haben, ich glaube, täglich 8 bis 8 auf, ne? 8 bis 8?
8 bis 21
Uhr. Das heißt, Sie haben 13 Stunden, 6 Tage die Woche geöffnet. Wenn ich rechnen könnte, würde ich sagen, das sind viele Stunden. dazu kommt dann eben noch, was Sie gesagt haben. Also erstmal, wenn Sie um 9 den letzten Kunden rausschieben, ist ja Ihre Arbeit nicht vorbei. Morgens beginnt es sehr viel früher. Das heißt, wir reden über einen Markt, wo 6 Tage die Woche 15, 16 Stunden Betrieb ist. Warum macht man das?
Ja, man muss jetzt auch ein bisschen fair bleiben. Also wir sind ja jetzt nicht diese volle Zeit vor Ort. Auch wir haben unsere Ruhephasen. Aber warum macht man das? Es ist, keine Ahnung. Es macht Spaß ohne Ende. Es ist, wie gesagt, nochmal die Herausforderung, die dahinter steht. Für mich persönlich gibt es da gar nichts, was da irgendwo besser sein könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keinen einzigen Tag bereut.
Dann die Frage an den Junior. Mussten Sie oder wollten Sie?
Ich wollte. also ich würde fast sagen, dass ich auch ein bisschen reingestolpert bin. Also da kam nie irgendwo raus die Frage, ja, möchtest du auch in dem LEH-Bereich oder was ähnliches? Ich habe tatsächlich damals neben der Schule angefangen, mein Taschengeld so ein bisschen aufzubessern. Und dann fing das an, ja, irgendwie macht es doch Spaß. Und bin dann halt auch über die Ausbildung eingestiegen und dann ja, relativ schnell halt auch irgendwo in eine Führungsposition mit rein, wo ich viele Entscheidungen irgendwo treffen konnte. Und von daher kam es halt so ein bisschen von selbst raus, ohne dass das so geplant war, halt auch dieses Interesse dran gefunden einfach, ja.
Würden Sie der Beschreibung Ihres Vaters, warum das so cool ist, zustimmen oder würden Sie das noch ergänzen,
erinnern? Also ich würde sagen, es ist so ein Stück weit Selbstverwirklichung. Ne, gerade wenn man so einen eigenen Markt hat, man kann so ein bisschen seine eigene Handschrift aufsetzen. Was ich auch wirklich schön finde, ist im Gegensatz zu jetzt einem ganz großen Konzern, der irgendwo von der Zentrale gesteuert wird, wir können auf den einzelnen Menschen hier vor Ort irgendwo eingehen. Ne? Es macht Spaß, mit den Kunden in Kontakt zu stehen, wenn die was suchen. Man beschäftigt sich mit den Sortimenten. Ich verhandle vielleicht mit meinem kleinen Bauern um die Ecke und biete ein tolles Produkt an, was jetzt vielleicht in so einem großen, ganz zentral gesteuerten Unternehmen nicht so möglich ist. Von daher können wir sehr individuell irgendwo auf den Kunden eingehen und sehr individuelle Entscheidungen treffen, um sich dann irgendwo auch vom Wettbewerb abzuheben und einfach auch dem Kunden ein anderes Erlebnis zu bieten. Das ist so das, was irgendwo ein Stück weit Spaß macht, auch gestalterische Elemente. Ne? Wenn man etwas schön findet, man kann sich auch so ein Stück weit selbst verwirklichen. Ja. Das ist das, was irgendwo so ein bisschen den Reiz mit ausmacht, würde ich sagen, ja.
Und da haben Sie, da kommen wir sicherlich nachher nochmal zu, aber Sie haben ja bei der Edeka eben die Situation, das ist der größte Lebensmittelhändler Deutschlands, umsatzmäßig. Und gleichzeitig sind Sie aber selbstständiger Geschäftsmann vor Ort. Das Ganze ist ja, glaube ich, sogar genossenschaftlich organisiert, wenn mich nicht alles täuscht. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber was diese, ich sag mal, Selbstverwirklichung oder Sie haben ja auch damals in Remscheid, als Sie vorgestellt wurden als Betreiber des Remscheider Marktes, irgendwie gesagt, in Solingen geht man nicht zum Edeka in den Hofgarten, sondern man geht zu Pauli. Und das möchten wir in Remscheid auch erreichen. Ja. Und wenn man dann eben hier im Markt guckt, Sie haben ausgerechnet über den internationalen Spezialitäten, haben Sie die Münchner Brücke hängen. Es gibt ein Bild von der Sprengung des Hochhauses, was hier an dieser Stelle stand, oder kurz vor der Kasse. Ein ganz kleiner Aufbau in so Holzkisten, haben Sie alles von der Erzquelle aus Wiehl. Ja, also regional, Wiehl ist ja noch ein paar Meter weg, aber es ist ja eine der regionaleren Brauereien. Das sind eben alles Dinge, das ist das, was Sie meinen, die Sie machen können, weil es Ihr Markt ist und Sie Zugang dazu haben. Ne?
Genau. Das ist eben das Schöne bei der Edeka. Jeder Edeka-Markt hat wirklich so sein eigenes Ich irgendwo drin. Jeder Unternehmer entscheidet, wie er den Laden gestaltet. Es gibt keine Vorlage, keine Vorgabe, dass die Edeka irgendwo sagt, so und so muss es gemacht werden, sondern man setzt sich wirklich selber hin, man tüftelt sich was aus, man sagt, okay, das gefällt mir nicht, und dadurch kann man auch diesen Heimatbezug irgendwo viel besser mit einbinden.
Ja, und das findet sich ja im Markt immer wieder. Ja. Wir kommen ja gleich noch zu einem Remscheider Markt, da bin ich aber sehr gespannt. Eine Besonderheit, die Sie von ganz vielen anderen, ob jetzt Edeka oder Rewe oder wie auch immer Märkten unterscheidet, ist eben, Sie sind nicht auf der grünen Wiese, Sie sind im Einkaufszentrum. Auch das ist ein Punkt, über den wir schon bei der Vorstellung im Alista da gesprochen haben. Jetzt wird sich der ein oder andere Laie denken, ja mein Gott, das kann ja so groß der Unterschied nicht sein, aber ich glaube, zumindest im Detail ist das schon was völlig anderes. Also sie haben ja häufig so eine Kombination, Parkplatz in der Mitte, Discounter, Vollsortimentler, keine Ahnung, noch einen Drogeriemarkt und einen Getränkeabholmarkt. Und dagegen sind Sie hier. Wie funktioniert das anders? Versuchen Sie mal im Laien zu erklären, warum das hier anders ist.
Ja, es ist auf jeden Fall eine ganz andere Herausforderung, weil man vor allem viel mehr Kunden zu bewältigen hat.
Ja.
Also wir haben an die 5000 Kunden hier im Markt, die hier
am Tag,
ja. die hier täglich durchlaufen und haben im Verhältnis zu so einem Markt auf der schönen grünen Wiese, haben wir einen sehr geringen Durchschnittsbon. Heißt, der Kunde kommt hier rein, der kauft 1, 2, 3, 4 Artikel. Natürlich hat man auch den Kunden, der seinen Wocheneinkauf hat. Aber ich habe sehr viele Kunden, ich habe sehr viel Druck auf der Kasse und ich habe einen viel höheren Kundendurchlauf, wie jetzt der Markt, wo eher so der Wocheneinkauf gemacht wird. Natürlich wird das bei uns gemacht, aber der Kunde, der mal eben reinkommt, um ein paar Snacks zu holen, um ein Getränk zu holen, der ist halt deutlich mehr wie jetzt bei dem Markt auf der freien Fläche, sage ich mal. Das ist so die große Herausforderung, dass man diese deutlich höhere Kundenanzahl irgendwo bewältigen muss.
Das dürfte sich, vermute ich, auch im Sortiment widerspiegeln, oder? Weil
ja.
zum Beispiel
ja.
Getränkekisten...
Ja. Genau.
Wird bei Ihnen jetzt nicht so eine Rolle spielen, dafür dieser Single-Surf-Bereich bis
genau.
500 ml.
Ja, es ist wirklich, das Sortiment ist ganz anders. Also ich sage immer so, dieses Konservenregal, das steht mehr oder weniger.
Ja.
Und alles das, was klein, handlich ist, was wirklich direkt in die Tasche gekauft werden kann, das sind natürlich bei uns die Artikel, die wesentlich oder ganz anders im Fokus stehen.
Und da haben Sie, diese Erfahrung mussten Sie machen, dass das hier eben anders funktioniert als auf der grünen Wiese und haben da auch mit einem Umbau darauf reagiert, ne? Das ist...
Ja, wir werden darauf reagieren.
Oder genau, Sie haben es vor, damit darauf zu reagieren. Wie ist da der Stand der
genau.
Dinge? Was werden Sie da machen?
Ja, wir werden die Fläche nochmal um roundabout 700 Quadratmeter vergrößern.
Der Teddy nebenan zieht weg? Oder wie,
genau,
was? Genau, ja,
genau sprich die Teddy-Fläche und die MacPaper-Fläche werden wir dazu nehmen. Und werden durch diese Fläche im Grunde genommen Fehler, die wir erkannt haben, versuchen auszumerzen. Ein ganz wichtiger Punkt ist unsere Kassensituation zu entschärfen,
ja.
weil wir einfach mit diesen 7 Kassen nicht ausreichen, sodass wir da nochmal aufstocken können, um im Grunde genommen in der gesamten Fläche nochmal ein bisschen mehr Platz zu bekommen.
Wird es dann auch eine, also klar, die Kassenzone, wenn dann mehr Kassen, wird es
genau.
dann auch eine Umgestaltung geben, dass die Leute dann irgendwie nicht besser in die Getränke reinstehen oder wie plant man das? Eine Aktionsfläche vor der, also...
Nee, also der größte Umbaubereich wird im Grunde genommen der frische Bereich sein, ja. Weil wir in die Teddyfläche mit dem gesamten frische Bereich, also Molkereiprodukte reingehen, um dann die Ladenfläche irgendwo zu erweitern. Und im Kassenbereich werden wir sicherlich auch mit 8 Kassen immer wieder Phasen haben, wo der Kunde bis in die Getränke reinsteht, aber eine Kasse mehr oder weniger will man gar nicht glauben, was das ausmacht. Und dann
ja.
haben wir ja auch noch so unsere Notkasse, sodass wir gegebenenfalls an den starken Tagen wirklich mit bis zu 9 Kassen kassieren können.
Holla die Waldfee, oder?
Ja, aber das macht Spaß.
Sie hatten vor einem Jahr, als Sie uns kennengelernt haben, gesagt, Sie hoffen, im Sommer können Sie damit beginnen. Das hat ganz offensichtlich nicht funktioniert. Wann geht's los?
Also wir gehen davon aus, dass wir im Spätsommer 23 damit starten können, sodass wir dann uns fürs nächste Weihnachtsgeschäft nochmal ganz anders aufstellen können.
Das heißt, Sie haben jetzt 2 wunderbare Neubauprojekte oder Bauprojekte nebenbei laufen, weil
genau.
während wir reden, wird in Remscheid gebaut. Und damit kommen wir zu dem Thema. Sie haben gerade schon gesagt, Sie hoffen, dass es im Mai losgeht. Das ist so die allerwichtigste Frage. Die zweitwichtigste Frage ist natürlich, was erwartet den Remscheider oder die Remscheiderin ab Mai im Untergeschoss des Allee Centers?
Ja, wir hoffen, dass wir in Remscheid überzeugen können. Wir werden da ein bisschen ein anderes Konzept nochmal aufbauen. Wir werden unseren frische Bereich ganz anders positionieren, wie man es eigentlich von den Märkten kennt, wo so dieser frische Bereich immer an der Außenwand ist.
Mhm.
Wir werden wirklich mitten auf unserer Ladenfläche unsere komplette frische Gondel stellen, sodass man dort über Fisch, Fleisch, Wurst, Käse, Backshop wirklich mittendrin unseren Kernpunkt hat und werden im Grunde genommen das gesamte Sortiment um diese frische Gondel drumherum bauen.
Auch spannend. Es gab mal so ein Rewe-Konzept in diesen mittelgroßen Märkten, da war immer die Idee, der Kunde ist immer von Frische eingeschlossen. Das heißt also, so, wir haben Gemüse, Molke, TK, der Kunde läuft also immer an Frische vorbei. Sie drehen das jetzt um, sie packen die Frische in die Mitte, sagen ja auch, die Edeka-Werbung ist ja auch, ne? Irgendwie, wie heißt es, die Theke, unsere wie heißt es denn?
Unser Herzstück.
Unser Herzstück, genau. Das passt ja, genau. Aber das ist organisatorisch, glaube ich, schwierig, oder? Dann müssen Sie die Vorbereitung dahinter auch noch irgendwie haben. Strom ist Problem.
Genau, das kommt alles rein. Nochmal, wie gesagt, das Kernstück wird mitten im Laden sein.
Größenmäßig, Sie haben hier 2200 Quadratmeter,
genau.
Demnächst knapp 3000. Remscheid ist ein bisschen kleiner dann als Ihr großer hier in, oder sagen Sie aber
groß. Also wir werden in Remscheid eine Verkaufsfläche von 2150 Quadratmeter haben und haben jetzt hier 2250.
Ja.
Müssen also 100 Quadratmeter irgendwo ein bisschen kleiner machen. Aber wir werden trotzdem das Sortiment komplett reinkriegen.
Ja, okay, ja, darum mache ich mir gar keine Sorgen. Es gibt ja noch die kleinen Edekaner, die haben 800 Quadratmeter. Da gehe ich ja auch raus und denke nicht, oh scheiße, da fehlte mir jetzt irgendwas. Ja. Also wenn ich die 13. Sorte Butter nicht bekomme, muss ich ja nicht verhungern. Ne? Also das funktioniert ja alles. Ansonsten sortimentsmäßig, bleibt es denn vergleichbar mit hier? Oder wird es irgendwie, also Sie haben ja so ein paar Sachen, Sie haben so eine kleine Non-Food-Abteilung mit so Haushaltswarenartikel. Was gibt es denn sonst noch, was nicht in jedem Markt ist? Sie haben Frischfisch, das haben Sie gerade schon angekündigt. Dann haben Sie diese internationale Wand, das finde ich immer ganz geckig. Sie haben eine sehr große Weinabteilung, die ist zum Beispiel deutlich größer als die restliche Getränkeabteilung. Das wird alles so bleiben oder muss ich mich auf was Neues einstellen?
Nee, wir werden im Non-Food-Bereich werden wir uns sicherlich ein bisschen dezenter aufstellen. Mhm. Aber im gesamten Lebensmittelbereich, auch was internationale Spezialitäten angeht, was die Frische angeht, da werden wir sicherlich vergleichbar mit dem Markt in Zuling sein.
Als wir vor einem Jahr in Remscheid gesprochen haben, haben Sie so sinngemäß gesagt, ja, wir müssen jetzt erstmal rumfahren, uns Märkte angucken und so gucken, was uns denn gefällt.
Genau.
Haben Sie es inzwischen gemacht?
Natürlich, wir sind irgendwo rumgefahren, wir haben uns natürlich mal angeguckt, wo gehen die Trends so hin, wie bauen die Kollegen eventuell, wo kann man sich bei Inspirationen holen, damit man nicht immer nur so den eigenen Laden sieht und schaut, was wird von den Kunden gut angenommen. Und haben uns dann irgendwo so unsere eigene Philosophie daraus gebaut und probieren uns dann halt auch natürlich ein Stück weit vom Wettbewerb ein bisschen abzuheben, weil wir hier wirklich deutlich den Fokus auf diese Frische, auf die Qualität und das soll natürlich dann auch so eine Ladengestaltung alles widerspiegeln. Ne? Also da, glaube ich, wird man schon ein bisschen was sehen.
Wobei ich das ja, das muss ich sagen, ich finde das ja ein erstaunliches Phänomen, wie sich die Supermärkte in den letzten 20 Jahren optisch entwickelt hat. Ich habe, wie gesagt, ich war ja die Tage bei der Aldi-Eröffnung. Das ist ja ein Discounter, ist nicht vergleichbar, ja, aber ich habe dann nur zu einem Kollegen gesagt, kannst du dich noch an die 80er erinnern, als man über das Mehl klettern musste, um zum Zucker zu kommen und die Warenpräsentation bestand aus einer Europalette, da wird ein Schild drüber gehangen, Ende aus Mickey Mouse. Jetzt haben die selbst bei Aldi beleuchtete Kosmetikregale. Offensichtlich wirkt Hautcreme besser, wenn sie aus beleuchteten Regalen verkauft wird. Ich kann es Ihnen nicht sagen, worauf ich nur hinaus möchte. Das ist ja ein wahnsinniger Schritt, der die letzten Jahre passiert ist. Ich glaube, zum ersten Mal ist mir das bewusst geworden, Edeka Bonus in Leichlingen. Das war so einer der ersten, den ich kannte, wo man dann plötzlich im Obst stand und dachte, das ist eine Wellnessabteilung mit so einer Schieferplatte, einem schönen Steinboden. Ist da langsam mal Schluss bei der Entwicklung? Kommen da immer... Also, anders gefragt, warum muss eigentlich die Gemüseabteilung von einem Supermarkt aussehen wie eine Wellness-Oase?
Also ich denke mal, es liegt ja auch daran, wir haben irgendwo das Internet.
Ja.
Ja, das ist jetzt im Lebensmitteleinzelhandel alles oder im Lebensmittelbereich noch nicht so groß, aber es kommt irgendwo. Und wir möchten natürlich, bevor es zu spät ist, den Kunden halt irgendwo diese Atmosphäre bieten und dass er gerne zu uns kommt und dass er einen schönen Eindruck hat, dass er sich irgendwo wohlfühlt. Und dass es einfach so eine gewisse Wohlfühlatmosphäre und alles gibt, dass er sich da widerspiegelt, auch zu sagen, stationärer Handel funktioniert noch. Wir können aber halt nicht so weitermachen, wie es halt vor 20, 30 Jahren war. Da muss man irgendwo investieren und muss dann einen schönen Gesamteindruck zahlen, weil von alleine kommt da nichts mehr. Ja. Man kann nicht nur die Ware sprechen lassen, sondern man muss halt die Gestaltung ringsrum auch irgendwie auffassen, um dem Kunden zu sagen, ja, komm hier vor Ort einkaufen, wir bieten dir irgendwo einen Mehrwert.
Ja. Wobei, ich finde, wie gesagt, die Entwicklung gigantisch, was auch mit der Fläche einfach zu tun hat. Ne? Weil sie natürlich, wenn sie nicht mehr 800 Quadratmeter haben, sondern 2500, können sie ja viel mehr Dinge machen. Aber wenn man sich so ein paar Extrembeispiele anguckt, Zurheide in Düsseldorf, das ist ja dann eben mehr Erlebnis als Einkaufen. Ne? Wo soll das noch hingehen?
Also wir sagen ja auch immer, keine Ahnung, also unser Laden ist ja auch unser Wohnzimmer.
Ja.
Heißt, wir müssen uns wohlfühlen, auch wir selber sind viele Stunden dort. Und dann ist es von extremer Wichtigkeit, dass es eben nicht nur irgendwo ein Palettenstellplatz ist, sondern wie gesagt, es muss ein Wohlfühleffekt da sein. Das gehört für uns irgendwo volle Kanne mit dazu. Und dann dieses Regionale irgendwo mit einbinden, keine Ahnung, so sagen wir zum Beispiel für uns hat die Münchner Brücke eine wahnsinnige Bedeutung. Das ist nicht einfach nur eine Brücke, sondern es ist eben eine besondere Brücke. Und genauso möchten wir diese Brücke in unserem Wohnzimmer irgendwo mit integrieren. Und das halten wir für ganz wichtig. Und das ist das, wo wir im Grunde genommen unsere Planung dran ausrichten, um im Grunde genommen sowohl das Einkaufen, wie aber auch diesen Wohlfühleffekt wirklich fair und vernünftig zu verbinden.
Es gibt, da bin ich im Urlaub drauf gestoßen, ein System von der Edeka, das wird aber vermutlich bei Ihnen nicht kommen, weil Sie sich die Einkaufswagen mit Aldi teilen müssen. Das ist Easy Shopper, oder planen Sie das etwa?
Ja, das hat auch ein bisschen die Thematik mit Rollsteige, muss man nochmal ein bisschen aufpassen. Ah, okay. Easy Shopper ist ja... Stopp, sorry.
Jetzt war ich falsch. Scannen. Vielleicht muss man es mal eben ganz kurz erklären. Dann gibt es spezielle Einkaufswagen mit einem Scanner.
Ja.
Beim Reinlegen der Ware in den Einkaufswagen scanne ich die Ware und dann kann ich die entweder an der Kasse direkt oder sogar per App bezahlen. Ich habe das im Urlaub gesehen. Das macht jetzt Einkauf natürlich wahnwitzig schnell. Ne?
Das ist eben so das Thema. Das kommt auch bei uns in den Generationen irgendwo auf, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin eben der Freund von dem Kontakt.
Ja.
Ja, und genauso wie ich sage, ich möchte kein Self-Scanning drin haben oder ähnliches, sind allerdings auch Generationen, die jetzt hier irgendwo zusammenkommen und da muss man versuchen, einen fairen Mix rauszumachen.
Ja.
Generell bin ich persönlich halt der Meinung, wie gesagt, wahnsinnig viel Wert auf den direkten
Kontakt mit dem Kunden. Da soll ein freundliches Gesicht an der Kasse
sitzen. Genau, ja. Für mich gehört es dazu. Also wir befürworten auch solche Dinge, Stand heute, erstmal noch nicht.
Ich finde es eben, ich bin da bei Ihnen, ich finde das eben auch schwierig. Ne? Einerseits möchte ich ein Schätzchen halten, das gilt für die frische Theke, das gilt aber eben auch für die Kasse. Da muss, und ich gehe ja nun auch seit 20 Jahren oder 30 im gleichen Laden einkaufen, man kennt die Gesichter also. Auf der anderen Seite denke ich mir auch manchmal, wenn du das jetzt einfach scannen und rausrennen könntest, wäre auch schneller. Ne?
Ja,
klar. Das ist einfach so. Aber wie gesagt, ich glaube, die Frage stellt sich schon nicht, weil Sie sich die Einkaufswagen mit Aldi teilen.
Genau.
Ne? Ja, okay, gut. Ich würde die Vorgeschichte von Ihrem neuen Markt in Remscheid gerne mal ein bisschen beleuchten. Wie kommt eigentlich der Edekaner an seinen Markt?
wie kommt der Edekaner an seinen Markt? Boah, ich glaube, das ist die beste Frage. Ja, es gehört zu allem, gehört im Leben auch ein bisschen Glück dazu. Ich kann jetzt nur von unserer Situation aus reden.
Aber ich muss mal eben ganz sagen, die zu sagen, wir mieten die Fläche an, ist eine Entscheidung der Edeka Rhein-Ruhr. Also nicht Sie als Firma Pauli, sondern die Edeka Rhein-Ruhr einigt sich mit ECE, wir nehmen diese Fläche.
Genau.
Und dann sagen die, bevor wir das zu Ende entwickelt haben, suchen wir uns einen selbstständigen Einzelhändler vor Ort, weil die Erfahrung uns lehrt, das klappt meistens besser als ein Regiemarkt.
Genau.
Ab wann kommen Sie dann ins Spiel?
Sobald die Edeka im Grunde genommen den Mietvertrag unterschrieben hat, dann kommt im Grunde genommen der Einzelhändler, in dem Fall jetzt für Remscheid wir, in Frage. Das heißt, es gibt ein kurzes Einladungsgespräch der Edeka. Man wird gefragt, ob man an einem Standort oder jetzt hier in Remscheid diesen Markt übernehmen möchte. Da brauchten wir jetzt gar nicht lange überlegen. Auch da war es wieder so, dass wir von jetzt auf jetzt gesagt haben, die Frage brauchen wir uns eigentlich gar nicht zu stellen. Wir möchten das Ding machen. So, und dann kann man anfangen zu planen.
Aber das heißt quasi, der Einzelhändler, der selbstständige Einzelhändler bewirbt sich auf den Platz. Vielleicht gibt es nur eine Bewerbung, dann ist klar. Aber Sie müssen schon der Edeka in Ruhe erklären, warum Sie der Richtige sind.
Ja, genau. Und in Remscheid ist es halt so, es ist ein Center. Mhm. War jetzt für uns vielleicht dann der Vorteil, dass man uns vielleicht auch etwas intensiver in die Auswahl reingenommen hat. Da wir hier schon ein Center betreiben, es ist halt, wie gesagt, es ist ein bisschen eine andere Aufgabe wie jetzt ein externer Markt.
Ja.
Ne? Ja, und dann ist halt die Wahl auf uns gefallen, wo wir uns natürlich wahnsinnig drüber gefreut haben.
Und das haben Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, auch gemacht mit Blick auf die Zukunft. Es gibt halt zwei Pauli Junior, genau. Ne? Das ist durchaus so gewollt, dass das später dann eben so ist, dass jeder einen Markt übernimmt. Und dann müssten Sie aber hier in Solingen bleiben, ne? Wenn mich nicht alles durch.
Wir haben halt natürlich irgendwo den Wunsch geäußert, dass wir ein bisschen wachsen können. Mein Bruder und ich, wir sind halt irgendwo relativ jung. Wir haben noch ein paar Jahre vor uns. Von daher wollten wir uns so ein Projekt irgendwo vornehmen und werden das Ganze auch so gestalten, dass wir halt schwerpunktmäßig einer von uns den Markt in Solingen betreibt, der andere den Markt schwerpunktmäßig in Remscheid. Stimmen uns natürlich immer gegenseitig ab und helfen uns irgendwo gegenseitig. Und der Senior hilft, ich sag mal, in beiden Märkten einfach mit der Erfahrung noch, die uns in vielen Punkten bestimmt irgendwo fehlt, ganz klar, und steht da ja irgendwo beratend noch zur Seite. So dass man da immer mal jemanden hat, wo man dann weiß, man kriegt eine Antwort, wenn man Rückfragen hat oder wenn man halt noch nicht weiter weiß oder ähnliches. Von daher, glaube ich, können wir da ein ganz gutes Konstrukt bilden und das bietet sich halt bei zwei Märkten dann ganz gut an.
Zumal eben in Nachbarstädten,
ja,
zwischen denen genau ein riesiger Austausch herrscht. Ich habe letztens noch die Aus- und Einpendlerstatistik bearbeitet. Mhm. Da findet halt ein wahnwitziger Austausch zwischen diesen beiden Städten statt. Und man kann, machen wir uns nichts vor, Wuppertal, Remscheid, Solingen eh nur als Städtedreieck begreifen und nicht als drei einzelne Städte.
Genau.
Und von daher, und Sie sagen ja, die Münchner Brücke ist für Sie ein besonderes Symbol. Also
ja.
Da passt ganz viel zusammen. Sie haben hier knapp 100 Leute, haben Sie gesagt. Also 100 Köpfe vermute ich,
genau,
das sind Köpfe, die Vollzeitäquivalente. Genau. Der Einzelhandel ist ja bekannt dafür, dass er gerade Menschen mit Teilzeit viele Chancen bietet. Wie viele Leute brauchen Sie für Remscheid?
Also auch für Remscheid werden wir sicherlich in der Startphase mit 70, 75 Köpfe planen müssen. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir ähnlich wie hier in Solingen auch relativ schnell an die 100 Köpfe wachsen werden.
Jetzt ächzt die komplette Wirtschaft und ich rede wirklich von Hilfstätigkeiten in der Lebensmittelproduktion bis zu IT-Spezialisten beim Maschinenbauer. Nicht nur unter Fachkräfte, sondern schlicht unter Personalmangel. Kriegen Sie die Leute zusammen?
Also ja, Personalrecruiting ist immer eine Herausforderung, muss man ganz offen sagen. Jetzt darf man auch ganz offen sagen, der Lebensmittelhandel hat nicht unbedingt den angenehmsten Ruf. Ich persönlich würde dem widersprechen. Es gibt in jedem Beruf Vor- und Nachteile. Wir haben Arbeitszeiten, die sind eben variabel. Man kann aber auch diese variablen Arbeitszeiten gut mit Freizeiten kombinieren. Sicherlich, wir müssen einen Samstag arbeiten, aber auf der anderen Seite kann ich auch vielleicht mal unter der Woche irgendwo nachmittags etwas machen, wo nicht so viel los ist. Also wie gesagt, das kann man alles abwägen. Wir sind da aber total zuversichtlich, dass wir genauso wie wir hier für Solingen unsere Mitarbeiter gefunden haben, dass wir die auch für Remscheid finden werden. Und wir haben selbst jetzt schon viele Anfragen, auch von ehemaligen Mitarbeitern, die im Real gearbeitet haben.
Ja.
Wir haben heute hier in Solingen Mitarbeiter, die da gearbeitet haben, die sich schon wahnsinnig auf die Fläche freuen. Diese Wiedererkennung, erkennen sie nachher noch was wieder oder nicht? Ja, also von daher, also ich bin da zuversichtlich, dass wir den Stamm wirklich zusammenkriegen.
Übrigens zur Fläche nur kleiner Spoiler, nein, erkennt man nicht wieder.
Nee, ich weiß.
Also es ging sogar so weit, eine Kollegin von mir war dann gestern vor mir da und kam wieder und sagte, du hast doch gesagt, dass der Aldi ist auf der Realfläche.
Ja, ja.
Da ist er ja auch. Nee, ist er nicht, der ist in dem Reisebüro. Nein, das ist nur der Eingangsbereich und dann läufst du schon auf die alte Realfläche. Man merkt es nur einfach gar nicht, weil auch weil die Fläche ja riesig war. Ne?
Genau.
Ist ja unfassbare Größe. Nochmal zu dem Personal zurück. Ich bin ja völlig bei Ihnen. Uns geht das ja als Zeitungsjournalist nicht anders. Wir arbeiten zum Beispiel regelmäßig sonntags. Das ist dann kein Vergnügen an dem Tag, aber dafür habe ich halt unter der Woche mal frei.
Genau.
Was können Sie aus Ihrer Sicht, sollte sonst noch davon abhalten, im LH zu arbeiten?
Schwierige Frage. Ich denke halt, dass wir so ein bisschen dieses Nachwuchsproblem halt haben, weil so der öffentliche Ruf vielleicht nicht so der beste ist.
Ja.
Woran das liegt, schwer zu sagen. Wir sind jetzt, glaube ich, nicht in der Branche, wo man hier mit einem super Abitur oder mit einem Studium anfangen muss. Ich denke, dass wir gerade jungen Leuten die Möglichkeit bieten, sehr schnell aufzusteigen, sehr schnell Verantwortungspositionen zu übernehmen, ohne jetzt sehr große Hürden bei der schulischen Voraussetzung irgendwo zu geben. Von daher, also so wirklich begreifbar ist es oft nicht. Ne? Also das ist für uns irgendwo schwierig. Natürlich muss man gucken, wenn man Mitarbeiter bekommt, gute Mitarbeiter, dass man ein faires Miteinander hat. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Aber man muss die Leute halt irgendwo erstmal bewegen, in diese Branche irgendwo reinzugehen. Ne?
Also man kann da wirklich Erfolg haben. Ich sage das und ich sage das auch immer voller Stolz. Die Leute mögen von mir denken, was sie wollen, aber ich habe meine Hauptschule zu meiner Zeit gemacht.
Und Sie sind Einzelhandelskaufmann
von der Ausbildung? Nach dem 10. Schuljahr ganz normal in meine Ausbildung reingegangen. Und ich glaube, diese Möglichkeit hat jeder.
Ich finde übrigens nur so ein kleines Anekdötchen am Rande. Ich habe es vor anderthalb Wochen auf der Handball-Weihnachtsfeier meiner Kinder, hat mir eine Bekannte eine Geschichte erzählt. Davon wiederum eine Bekannte, die ist Sozialpädagogin oder irgendwas dergleichen, hat in der Jugendhilfe gearbeitet und hat dann jetzt nach 10 Jahren das Handtuch geschmissen, ist in den Lebensmitteleinzelhandel gegangen, aus zwei Gründen. Das wird übrigens besser bezahlt, tatsächlich, als so ein sozialer Job. Und sie sagt, ich merke halt, dass was passiert. Ich werde gebraucht. Ich habe halt einen Erfolg. Ne? Und wenn es nur ist, danach ist das Regal voll.
Ja.
Aber im Vergleich zu, ich arbeite mit gestörten Familien, wo sich die Entwicklung ja ganz, ganz langsam abzeichnet. Also, das hat auch alles Vorteile. Ne? Dann schon mal bis 22 Uhr arbeiten, aber ich habe eben, was Sie sagen, Kontakt mit Menschen, ich sehe das, was passiert. Und das ist der Punkt, auf den Sie ja auch gerade hinaus wollten. 10 Jahre Schule, 3,5 Jahre Ausbildung zum Einkauf, Kaufmann im Einzelhandel. Und das qualifiziert mich im Zweifel dazu, auch so einen Markt zu führen. Sie lernen ja alles, was dazu gehört. Ne?
Also dafür ist eine Ausbildung da, da lernt man. Ja. Ja, und wenn man dann ein bisschen Engagement mit reinbringt, ja, dann stehen jedem Menschen alle Türen offen.
Ich würde gerne einmal zu den Besonderheiten des, wie soll man das sagen, des Lebensmitteleinzelhandels kommen. Ich greife mal wieder auf den vorherigen Podcast zurück, den ich mit dem Ehepaar Steinhaus aufgenommen habe. Auch deren Produkte werden sie hier in der Kühlung liegen haben, Wurstwaren, Convenience-Produkte, frische Pasta. Das stammt ja alles aus Remscheid-Lennep, also gar nicht weit von hier. Und Herr Nafe, das ist der einer der beiden Geschäftsführer, der Ehemann von der Erbin, von der Anja Steinhaus-Nafe, war eine Zeit lang bei Walmart. Und das ist, sie lachen schon. Ich finde Walmart immer das Paradebeispiel dafür, wie speziell der deutsche Lebensmitteleinzelhandel ist. Man muss das Leuten vielleicht erklären, die das nicht kennen. Walmart ist der größte private Arbeitgeber der Welt. Die Inhaberfamilie gilt als die reichste der Welt. Walmart betreibt Lebensmittelmärkte. Diese Walmarts in den USA sind ja nicht nur Lebensmittelmärkte, da kriegen sie ja auch Jeans und Munition für die Knarre. Überall auf der Welt, die sind überall erfolgreich, die schieben das Geld in Schubkarren aus den Läden, außer in Deutschland. Da waren sie, ich glaube, sie haben es 10 Jahre versucht oder sogar nur 8 und man sagte immer, das hätte ihnen 3 Milliarden Miese gebracht und dann haben sie sich schleunigst verdrückt und haben ihre Märkte an Real und Kaufland verkauft. Warum ich es erzähle, ist einfach nur, um klarzumachen, dieser Markt ist sehr, sehr, sehr speziell. Und auf diesem sehr, sehr, sehr speziellen Markt gibt es einen Player, der umsatzmäßig und auch bei der Umsatzrendite, also was bleibt von der Kohle hängen, der erfolgreichste ist. Und das ist die Edeka. Was kann eine genossenschaftlich in 7 Regionalgesellschaften unterteilte Firma besser als dieser Weltkonzern Walmart?
Ja, wir haben den ganz großen Vorteil, dass wir 2 Dinge kombinieren. Wir haben eben irgendwo diesen großen Konzern im Rücken, der uns Fachberatung leistet, ja, der vieles im Background für einen helfen kann, der uns auch bei der Masse der Ware durch Einkaufskonditionen, gute Einkaufskonditionen bietet, weil wir haben so einen hart umkämpften Markt, wir haben in Deutschland so einen starken Preisfokus auf diese Produkte, die es in jedem Markt gibt. Kriegen auf der einen Seite die Einkaufsvorteile, die sie jetzt bei so einem großen Konzern wie jetzt Walmart zum Beispiel auch haben. Was Walmart aber nicht kann, ist das, was die Genossenschaft kann. Ich habe diesen Einzelhändler vor Ort, der eben auf seine Kundschaft eingehen kann und der dann auch mit seinen regionalen Lieferanten zusammenarbeiten kann. Das ist so der Bereich, wo man dann auch ja so ein bisschen das Geld, sage ich mal, mit verdient. Ja, durch dieses Eingehen, ich biete spezielle Produkte an, ja, und kann individuell auf den Kunden eingehen. Ich kann total lokal entscheiden und lokale Entscheidungen fällen, was eine Zentrale nie und nimmer in diesem großen Stil irgendwo kann. Natürlich funktioniert das, man sieht das ja auch bei den Discountern, aber es ist im Lebensmitteleinzelhandel, gerade bei einem Supermarkt, es funktioniert auf einem ganz anderen Prinzip. Wir haben so die Möglichkeit, dieses regionale Eingehen in der Kombination mit dieser großen Zentrale, die hinter einem steht. Ich denke, das ist so die Besonderheit und ich denke, das ist auch der Punkt, dass die Edeka so erfolgreich macht.
Übrigens, Sie sagten gerade, das klappt auch woanders, nämlich beim Discounter. Klar, das Discounter-Konzept stammt ja so in der Form aus Deutschland. Ne? Wir machen kleines Sortiment, große Mengen, wenig Marge, durch damit. Wie mich als Wirtschaftsjournalist interessiert ja aber nicht nur immer Umsatz, sondern Umsatzrendite. Und das ist eben der entscheidende Punkt, wenn ich sehe, was die Discounter, und zur Edeka gehört ja längst einer. Jeder auf dem Lebensmitteleinzelmarkt ist ja auch mit einem Discounter aktiv, bei Ihnen ist es Netto. Aber wenn man sieht, welche Mengen die durchschieben müssen, um Geld zu verdienen, und wenn man sich dann eben bei die Umsatzrendite bei den Vollsortimentern anguckt, also man will ja auch Geld verdienen am Ende des Tages. Und dann kommen wir zu dem, was Sie, glaube ich, gesagt haben. Dann gibt es einfach Produkte, die machen mehr Spaß als andere. Ne? Und darauf muss ich dann gegebenenfalls setzen, wenn ich merke, dass die vor Ort funktionieren. Ja.
Selbstverständlich möchte man auch die Produkte vermarkten, wo man irgendwo eine bessere Marge dran hat. Aber letztendlich ist es trotz allem immer so, dass der Kunde kauft ein. Keine Ahnung, wir haben früher immer gesagt, essen müssen wir alle.
Ja.
So, und von daher, wir haben einfach diesen kontinuierlichen Durchlauf. Ja, wenn ich heute irgendwo hier bin, dann bin ich aber trotzdem noch 2-mal, 3-mal in der Woche hier, weil ich brauche einfach meinen täglichen Bedarf. Yeah. So, und irgendwo ist es auch die Masse, die dann hier irgendwo bewegt wird. Ja, wir müssen halt mehr Masse bewegen, um letztendlich auf unsere Rendite zu kommen.
Merkt man eigentlich die derzeitige Situation bei Ihnen im Markt? greifen die Leute häufiger unten ins Regal. Wie hat sich das Einkaufsverhalten seit dem Ukraine-Krieg oder seit der Energiekrise oder was auch immer verändert?
Ja, also man merkt es ja auf jeden Fall eindeutig. Wir haben eine Inflation in unseren Preisen, merkt man das vollkommen. Ja. Der Kunde hat aber nicht mehr Geld im Portemonnaie. Und das eine ist, der Kunde greift so gefühlt immer eine Preisklasse niedriger wie üblich. Ich sag jetzt mal, der früher die Lindt-Schokolade gekauft hat, greift vielleicht heute zur Milka. Der zur Milka gegriffen hat, greift jetzt vielleicht zur Eigenmarke. Yeah. Unsere Aktionsanteile sind um 20% gewachsen.
Das heißt, Sachen in der Werbung
sind verkauft. Genau, Sachen, die in der Werbung sind, diesen Roundabout, der Anteil um 20% nach oben gewachsen, was uns wiederum auch wieder diese ganzen Lieferengpässe beschert, weil wir halt eben eigentlich feste Kontingente haben. Der Anteil von diesen Eigenmarken, also dem Preiseinstieg, ist deutlich gestiegen. Also man merkt es, dass der Kunde halt unterm Strich, er hat logischerweise aktuell nicht mehr Geld zur Verfügung und probiert natürlich seinen Bedarf, soweit es geht, anzupassen auf das günstigere Produkt. Das geht natürlich nicht immer, aber das merkt man, dass sich das Kundenverhalten da ganz, ganz deutlich geändert hat.
Hat das Auswirkungen, also klar, ne, das ist dann ein anderes Verhalten an der Kasse, ne, aber reagieren Sie da auch drauf? Also die Werbung von Edeka ist ja sehr schnell umgeschwankt damals, zum Beispiel in jedem Edeka ist auch ein Discounter, war ja plötzlich, ne? Also die, gut und günstig heißt es, glaube ich, bei Ihnen, genau. Die Eigenmarke, die wurde ja vorher in der Werbung nicht so herausgestellt, seitdem wird sie dort herausgestellt, aber reagieren Sie da auch im Markt drauf, indem Sie Regale umgestalten oder irgendwas dergleichen?
Also wir gestalten unsere Regale jetzt nicht um, aber unser Dispositionsverhalten ändert sich natürlich. Ja. Ja, also wir legen natürlich dann in dem Moment auch mehr den Schwerpunkt darauf, wo wir erkennen, dass der Kunde stärker zugreift. Ja, von daher passen wir uns dem System an und zeigen jetzt im Grunde genommen durch diese Werbung in jedem Edeka steckt ein Discounter natürlich, dass wir unsere Preisaggressivität in dem Moment auch nach draußen nochmal zeigen, um im Grunde genommen das Verhältnis wieder irgendwo auf eine Linie zu bekommen, dass wir eben in diesem Preisniveau genauso mithalten können, aber bieten halt unser Zusatzsortiment im Grunde genommen noch mit an, was ich eben woanders nicht bekommen habe.
Was aber ja auch vorher schon so war. Ja, Sie hatten ja immer, also es gibt ja diese Discount-Produkte, die sich immer auf dem gleichen Niveau bewegt, da macht dann ein Player am Markt den Preis und alle anderen ziehen mit. Genau. Aber während ich beim Discounter eben dann maximal noch ein Markenprodukt dazu kaufen konnte, konnte ich bei Ihnen immer noch 3, 4, 5 Markenprodukte. Das war immer schon so, Sie stellen das jetzt nur raus. Ne?
Genau.
Weil manchmal wirkt es, glaube ich, auf die Leute so, als ob sie jetzt gerade den Discounter entdeckt hätten, aber die Discount-Produkte hatten sie ja auch immer im Regal stehen.
Klar, ne? Die sind... keine Ahnung, seit meiner Ausbildung mit da.
Ja. Ich komme noch einmal auf die Edeka zurück, mit dieser genossenschaftlichen Organisation. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber Sie müssen mir eben helfen. Also es gibt 7 regionale Genossenschaften.
Genau.
Die wiederum, zur Hälfte gehört denen die regionale Gesellschaft, die andere Hälfte gehört der Zentrale in Hamburg und die Zentrale in Hamburg gehört wiederum den 7 Genossenschaften.
Also die 7 Genossenschaften arbeiten über eine eigene Zentrale für sich.
Ja.
Natürlich alle in Verbindung mit Hamburg. In Hamburg ist im Grunde genommen die Zentrale. Das Schöne an der Genossenschaft ist wirklich, dass der Händler von unten, sprich wir als Unternehmer vor Ort, Entscheidungen mittreffen können. Dadurch, keine Ahnung, Beispiel, wir setzen uns in regelmäßigen Abständen wirklich mit den Einzelhändlern vor Ort zusammen und reden hier über viele Dinge, auch über Probleme, die in irgendeiner Art und Weise kommen, über Sortimente, über alles das, was irgendwo angeht, ob es neue Regeln gibt und. Und tauschen uns hier aus und tragen diese Dinge im Grunde genommen direkt zur Geschäftsführung hoch. Also der Weg geht bei uns im Grunde genommen in dem Sinne von unten nach oben und nicht von oben nach unten.
Ja, das heißt aber, dann haben Sie nicht nur den Vorteil, Sie können vor Ort lokal reagieren mit dem Sortiment, mit der Ansprache, sondern Sie können auch die lokalen Erfahrungen, Entwicklungen finden, auch einen natürlichen Weg.
Nach
oben klingt immer so, als ob die was Besseres werden, aber Sie verstehen, was ich meine. Das heißt, die Unternehmensentscheidungen werden an Entscheidungen oder an Erfahrungen vor Ort ausgegeben.
Ja, also da findet wirklich dieser Austausch statt und das wird dann, sage ich mal, durch einen sogenannten Zirkelsprecher im Grunde genommen direkt an der Geschäftsführung vorgetragen.
Sie sind ein Kind der Edeka, weil Sie ja schon in der Edeka die Ausbildung gemacht haben. Sind Sie deswegen bei der Edeka, weil Sie schon immer da waren? Oder ist das der Grund, dass Sie sagten, ich finde so ein genossenschaftliches System eigentlich ganz gut?
Nein, auch ich muss gestehen, ich bin der Edeka irgendwann mal fremdgegangen und war beim Mitbewerber bei der Spar seinerzeit und bin aber durch die Verkäufe wieder bei der Edeka gelandet. Und da kommt einfach der Punkt, dass ich dann für mich wirklich beurteilen kann, was Besseres konnte mir nicht passieren. Ja, weil da hat man wirklich so diese Unterschiede kennengelernt. Das eine ist eben, wie gesagt, dieses genossenschaftliche Verhältnis und das andere ist eben dieses Regieverhältnis. Ja, die Wege, die sich da anders aufzeigen, einmal von oben nach unten und einmal von unten nach oben. Und die Zusammenarbeit von unten nach oben kommt viel stärker zur Geltung und man kann vieles individueller entscheiden, bestimmen und. So wie wir es vorhin gesagt haben, es fängt irgendwo mit einer Ladengestaltung an. Wir haben mit der Edeka einen Partner für uns, der uns in jeder Art und Weise unterstützt, der uns wahnsinnig viel Input gibt, aber gibt uns letztendlich die Freiheit, die wir brauchen, um regional bezogen entscheiden zu können.
Sie filtern den Input nochmal.
Genau,
ne?
Genau.
Ich kenne die Geschichte, von daher, ein Bekannter von mir hat dann von seinem Vater den Markt übernommen. Und dann, es gibt wohl so Empfehlungen, wie Regale gestaltet werden sollen. Ne? Und dann hat er einfach mal gesagt, gut, wir probieren das aus. Aber der ist dann eben nicht dran gebunden. Wenn er nämlich feststellt, dass es vorher besser geklappt hat, wechselt er zurück, was für den Kunden ein wenig verwirrend ist, zugegebenermaßen, wenn sie in 2 Monaten 3 verschiedene Regalgestaltungen haben. Ja. Aber das ist es eben. Sie kriegen Empfehlungen, sind aber nicht dran gebunden.
Genau. Natürlich gibt es auch bei der Edeka einen Leitfaden, an dem müssen sich alle irgendwo in einem fairen Rahmen halten. Das gehört ganz
klar. Ja, zumal Sie ja Ihr Corporate Designer austragen wollen.
Wir
haben ja nicht eine Marke aufgebaut, die inzwischen ganz Deutschland kennt, um die dann irgendwo zu verstecken.
Genau.
Lassen Sie uns kurz vor Ende noch einen Blick in die ganz nahe und in die etwas weitere Zukunft werfen. Wie gesagt, es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten. was? Sie haben am Heiligabend, der Heiligabend ist dieses Jahr ein Samstag?
Ein Samstag.
Dann haben Sie wie lange auf?
Von 7 bis 14 Uhr.
Was machen Sie am 24. um 14.01 Uhr?
Um 14.01 Uhr? um 14.01 Uhr sind wir erstmal noch am Arbeiten.
Ja.
Also ich schätze mal, dass wir um 14.30 Uhr irgendwann dann aber alle unseren Heiligabend einläuten können. Dann geht natürlich jeder irgendwo so in seine Richtung und dann geht's nach Hause. Gemütlich, meine Frau wird das eine oder andere vorbereitet haben. Und dann wird ganz in Ruhe der Abend eingeläutet. Bei uns ist es halt 18 Uhr. Für mich fängt Heiligabend um 18 Uhr an. Da läuten die Glocken und dann gibt es auch eine kleine Bescherung. Und spätestens um 21 Uhr liegen wir sehr wahrscheinlich tot auf der
Couch. Dann ein Blick in die etwas weitere Zukunft. Wo geht es hin mit Edeka Pauli in Solingen und Remscheid? Was, wenn Sie wünschen könnten, wie sich das die nächsten 7, 8, 12, 15 Jahre entwickelt, was soll passieren?
Also wir haben ja in diesem Jahr einen großen Schritt gemacht, in dem die Kinder im Grunde genommen ins Unternehmen mit eingestiegen sind. Der große Weg soll natürlich sein, dass wir in Remscheid auch erfolgreich angenommen werden. Wenn uns das gelingt, dann haben wir erstmal jede Menge zu tun, was wir aber total gerne machen. Aber ich glaube, dann sind gerade die jungen Menschen extrem gefragt, weil ich irgendwann auch ein Alter erreicht habe und sicherlich auch irgendwann mal in meinen Ruhestand möchte. Nicht heute, nicht morgen und auch nicht in den nächsten 5 Jahren. Aber vieles müssen die jungen Menschen dann noch mitentscheiden, wie die Zukunft weiter aufgebaut wird.
Jetzt haben Sie, ich muss schätzen, 40 Jahre bis zur Rente noch.
Ich würde das gar nicht ausrechnen, das ist so nicht in Sicht.
Haben Sie eine grobe Ahnung, was in 40 Jahren, in 4 Jahrzehnten Lebensmitteleinzelhandel noch auf Sie zukommen mag? Also, oder wenn Sie sich das wünschen dürften, was soll da noch passieren?
Wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich mir wirklich Gedanken. Wir sehen das in fast allen anderen Branchen, die einen stationären Handel haben, dass es denen eben nicht mehr so gut geht. Und man sieht auch, wie schnell das geht. Ich hoffe, dass sich der Lebensmitteleinzelhandel halten kann. Ich gehe auch davon aus, dass er sich halten kann. Wenn wir diese Merkmale, die wir vorhin besprochen haben, irgendwo beibehalten. Wie gesagt, ich glaube, wir sollten einfach aufpassen und sollten vielleicht aus den Fehlern lernen, die andere Branchen gemacht haben. Ich sehe da aber natürlich recht positiv in die Zukunft. Sonst würden wir jetzt das Risiko mit einem zweiten Markt irgendwo nicht nochmal neu starten. Es ist ganz schwer, in die Zukunft zu schauen. Ich persönlich glaube, dass wir viel automatisieren werden, auch automatisieren werden müssen. Sei das im Bereich Kassen. Ich persönlich glaube nicht, wenn ich in 40 Jahre gucke, glaube ich nicht, dass wir noch Kassierer an der Kasse sitzen haben.
Ja.
Ich denke, dass wir, es gibt ja Konzepte in Amerika, dass wir vollautomatisierte Läden haben, wo die Ware durch Kamerasoftware gescannt wird und der Kunde rein und raus geht. Es ist alles nicht mehr so persönlich. Ich glaube aber, dass wir um diesen Schritt nicht herumkommen. Gerade bei dem ganzen Personalmangel, den wir besprochen haben, bei steigenden Kosten, bei der wirklich sehr geringen Marge, den wir halt im Lebensmitteleinzelhandel haben, glaube ich, dass das die größte Veränderung ist. Sortimente sind eh im stetigen Wandel.
Ja, okay.
Ne? Aber ich denke, dass wir wirklich diesen Einzug der Technik in den nächsten Jahrzehnten auf jeden Fall deutlich erleben werden, weil wir sind so eine der letzten Branchen, wo das noch nicht so doll stattgefunden hat. Ich glaube, dass sich das auf jeden Fall verändern wird, ja.
Aber ich höre aus Ihrer Stimme raus, oder aus Ihren, das wird sich verändern, ohne jeden Zweifel, aber wenn der stationäre LEH eine Zukunft haben will, dann indem er vor Ort persönlich individuell entscheidet.
Ja, das nach wie vor. Also wir brauchen nach wie vor die Menschen, die vor Ort sind. Wir können da nicht nur Roboter abstellen. Wir brauchen nach wie vor die Menschen, wir brauchen den Austausch mit unseren ganzen Kunden, um weiterhin darauf eingehen zu können. Ich denke nur, dass gewisse Tätigkeiten dann halt irgendwo anders ausgeführt werden müssen. Ich meine, das ist auch nur so ein vager Blick in die Zukunft. Ja. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Aber nach wie vor müssen wir diese Stärken, die wir vor Ort eben haben, weiter ausspielen, um den Lebensmitteleinzelhandel vor Ort einfach stark zu halten.
Also ich glaube, es ist ja auch immer wichtig, so ein Wandel, den erlebt man ja im Laufe der Zeit. Man selber bekommt ihn gar nicht so intensiv mit. Jetzt bin ich ein bisschen von der älteren Generation und wenn ich jetzt zurückblicke, haben wir ja auch irgendwo unseren Wandel durchgemacht. Und wenn ich mir heute vorstelle, wie meine Ausbildung abgelaufen ist und wie ich meine Bestellung gemacht habe, mit Striche irgendwo rein und...
Auf Papier.
Genau, ja, das war eine ganz andere Technik oder mit unserer Preispistole, den Auszeichner. Ja. Wenn ich heute einen Auszubildenden habe, dann bin ich immer froh, weil ich darf ihm erklären, wie man so eine neue Rolle in einem Auszeichner reinlegt, weil es kennt gar keiner mehr. Ja, das sind halt, wie gesagt, Dinge, die kommen im Laufe der Zeit, die nimmt man mit. Ja, und muss immer schauen, was entwickelt sich wohin und da muss man einfach in der Zeit mitgehen. Das ist genau wie heute die ganze Computertechnik und online und keine Ahnung, die Jungs lachen immer über mein Faxgerät, ich kenne es noch, die wissen nicht, wie es funktioniert. Das sind halt eben so die Generationen, die da irgendwo reinkommen, wo der Wandel sich permanent irgendwo bewegt.
Aber der Wandel ist Ihnen die letzten Jahre gelungen und ich gehe davon aus, Sie wollen den Wandel auch die nächsten Jahre noch so gestalten.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss am Ball bleiben.
Ja.
Ne, definitiv, man muss da immer wieder irgendwo reinvestieren, weil sonst hat man irgendwann ein Riesenproblem. Natürlich kann man sich jetzt, muss man sich entscheiden, will man immer der Pilotmarkt sein, der jetzt direkt damit startet? Mhm. Will ich immer der Erste sein oder warte vielleicht mal so die ersten ein, zwei Erfahrungen ab? Aber ich denke nicht, dass man sagen sollte, ja, ich mach's dann, wenn es ganz nötig ist, weil dann haben wir es irgendwann verpennt und dann ist es zu spät. Also ich denke schon, dass man da immer so laufend irgendwie Investitionen tätigen sollte und den Markt einfach irgendwo im Blick haben sollte.
Ich glaube, Willy Brandt hat gesagt, die beste Möglichkeit auf Wandel zu reagieren, ist ihn zu gestalten.
Ja.
Dann würde ich sagen...
Ja, dann passt das.
Ja, ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich.
Gerne, sehr, sehr
bis
gerne.
Zum nächsten Mal.
Danke auch.
Danke.